Hi Markus, erstmal.
Hi,
Cool, dass
ich
du
grüße.
dabei bist.
Danke.
Also, passend zum Tag der Pressefreiheit, jetzt am 3.5. Markus ist auch ein Journalist bei Korrektiv. Am besten stellst du dich mal selber kurz vor, wer bist du, was machst du, wofür stehst du? Ich glaube, keiner kann das so gut wie du.
Ja, mein Name ist Markus Benzmann, ich bin Reporter bei Korrektiv. Ich habe bei Korrektiv 2014 angefangen und dort mehrere oder war in mehreren langen Recherchen involviert, unter anderem zum Abschuss des malaischen Flugzeug MH17 über der Ukraine oder zur Spendenaffäre der AfD oder auch zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Und da bin ich hauptsächlich jetzt hier in Deutschland und Europa tätig. Aber vorher war ich 20 Jahre in Zentralasien, Afghanistan, Irak als freier Journalist unterwegs, habe dort für Schweizer, japanische und deutsche Medien gearbeitet. Und da war ich halt in Ländern aktiv, in denen die Pressefreiheit tatsächlich verfolgt wurde, wo eben Journalisten ins Gefängnis kamen oder auch andere Gewalt erfahren hatten oder auch fliehen mussten. Und in diesen Regionen habe ich gearbeitet und bin also ganz persönlich mit der Tatsache konfrontiert wurde, was das bedeutet, wenn die Pressefreiheit wirklich verfolgt wird und nicht, weil irgendwelche Leute für ein Video kritisiert werden, was sie gemacht haben.
Dankeschön. Also auf deine Vergangenheit und mit dem Punkt der eingeschränkten Pressefreiheit in den verschiedenen Ländern kommen wir auf jeden Fall noch im Laufe des Interviews zurück. Erstmal würde ich dich mal fragen, was ist denn Pressefreiheit und was bedeutet das für dich?
Also Pressefreiheit ist ein zentraler Moment, weil es gibt also den wunderschönen Satz, dass eine Demokratie ohne Pressefreiheit nicht funktionieren kann, weil diese Check and Balance oder die Idee der Check and Balance, dass also verschiedene Machtstrukturen gibt, die in einer Gesellschaft sich austarieren müssen, so dass sie sich nicht gegenseitig fressen, funktioniert nur, wenn die Öffentlichkeit eine Kontrollfunktion hat. Und diese Kontrollfunktion gibt es nur über die Medien oder sozusagen über die öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung muss eben frei tätig sein, um die Missstände aufzudecken. Also es gibt keine ideale Welt, ja, wo man sagt, so wäre doch schön, wenn alle nicht böse sind und alle nicht korrupt und wenn jeder dem anderen hilft. Der Mensch ist, wie er ist, mit seinen Schwächen und seinen Stärken. Aber über die Tatsache, dass die Öffentlichkeit über die Regierenden und diejenigen, die Wirtschaft treiben, eine Kontrollfunktion ausüben, kann so verhindert werden oder aufgedeckt werden, dass es zu Missständen kommt und dass eben diese Missstände abgestellt werden. Also die öffentliche Meinung, und die kann sich nur in einer Raum der Pressefreiheit entwickeln, ist sozusagen der Kontrolle und auch der Reinigungsfaktor in einer Gesellschaft, die dafür sorgt, dass Missstände nicht überhand nehmen und wenn sie passieren, dass sie analysiert und abgestellt werden können.
Wie sieht es dann aus mit der Pressefreiheit in Deutschland speziell?
Ja, also ich meine, es gibt ja immer die Frage, wenn man arbeitet oder recherchiert, tritt man Leuten auf die Füße und die versuchen sich zu wehren. So, aber hier in Deutschland kommt keiner ins Gefängnis, wird keiner erschossen. Ja, das Einzige, was droht, dass man sich eben juristisch auseinandersetzen muss. Das heißt, die Recherche muss gut bewährt sein, muss eben sehr gründlich arbeiten. Also das ist ein gewisses Risiko. Aber der große Unterschied einer offenen Gesellschaft, in der wir hier in Deutschland leben, und einer geschlossenen Gesellschaft ist, dass man hier eben genommen frei tätig sein kann als Journalist. Und das Schöne ist, Journalist ist ja kein geschützter Beruf. Jeder kann seine Recherchen und seine Meinung auch und seine Kommentare veröffentlichen. Und dank eben der Social Media braucht man auch nicht mehr einen Riesenapparat, einen Verlag oder ein Fernsehstudio. Jeder kann eben teilhaben. Und das ist teilweise schwierig, weil man muss eben andere Meinungen auch aushalten können. Und jetzt wird immer gesagt, ja, es gibt ja keine Pressefreiheit, wenn ich was sage, werde ich sofort verleumdet oder erzeuge eine Hasswelle gegen mich. Ist aber nicht zu vergleichen. Also man hat die Freiheit, Kritik zu äußern, nur wenn man die Kritik äußert, dann muss man damit auch leben, dass die Kritik, die man äußert, von den anderen wieder kritisiert wird. Und manchmal ist eben auch ein Meinungsstreit wird ziemlich hart und deutlich geführt. Und das ist meine Meinung, solange man nicht beleidigend ist und die körperliche Gesundheit nicht gefährdet, ist das auch legitim, sobald das also in dem Diskursrahmen stattfindet. Aber der große Unterschied ist, dass man nicht um sein Leben gefährdet muss, dass man journalistisch tätig sein kann und eben auch die Missstände auch von den offenbar mächtigeren Menschen aufdecken kann. Und das ist in Demokratien, wie sie Deutschland ist, nach wie vor gewahrt.
Also ich glaube, wie du es mir formulierst.
Aber gleichwohl ist jede Freiheit, die ist nicht Gott geschenkt. Die muss man jeden Tag auch verteidigen. Und die Institutionen, die wir haben, das Check and Balance, die Parlamente, die Richter und eben auch die Menschen, die Bürger, ja, also Bürgerinnen in diesem Staat, die müssen immer dafür sorgen, dass dieser Grad der Freiheit, der da ist, auch immer wieder bewahrt wird.
Also wie du es mir jetzt beschreibst, nehme ich das als Prozess auf, dass die Pressefreiheit ein Prozess ist, der erhalten bleiben muss, um die Demokratie zu wahren und um unser gesellschaftliches Leben miteinander fortzuführen. Jetzt in dem Rahmen, den du mir jetzt es beschreibst, habe ich das Gefühl, dass in Deutschland ja die Pressefreiheit im Vergleich zu anderen Ländern ja viel besser funktioniert oder dass wir uns irgendwie glücklich schätzen können, dass wir in einer Position sind, in der die Pressefreiheit nicht so eingeschränkt ist. Wie sieht es denn mit anderen Ländern aus, in denen du tätig warst und was für Erfahrungen hast du dort gemacht?
Also nochmal, ganz wichtig ist, Pressefreiheit ist kein Gottesgeschenk. Also wir dürfen nicht dankbar sein, dass es hier Pressefreiheit gibt oder glücklich schätzen. Das ist ein verdammtes Menschenrecht. Und dafür müssen wir einstehen. Okay. Ja? Und müssen wir jeden Tag, indem wir im Grunde genommen in dieser Demokratie sind, als Staatsbürger uns engagieren, verteidigen wir unsere Demokratie. Das müssen wir uns bewusst führen. Das ist nicht einfach ein Zustand, den wir geschenkt bekommen, wir können dann am Sofa sitzen und abnicken, ach, das ist Demokratie, ist nicht Demokratie, sondern wir sind Teil des Prozesses und die Demokratie lebt, solange wir in ihr aktiv sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber es gibt natürlich Staaten, da haben sich eben die mächtigen Eliten derart etabliert, dass sie eben jegliche Kritik oder jegliche Auseinandersetzung mit ihrer Machtposition versuchen zu verhindern. Und es gibt immer wieder Menschen, die trotz von Gefahr die dann von den Mächtigen ausgeht, dagegen verstoßen und das eben auch mit ihrem Leib und Leben bezahlen müssen. Also ich habe in den Staaten in Zentralasien, ganz besonders in Tadschikistan, in Turkmenistan, wo es überhaupt gar keine freie Presse gibt, oder auch in Usbekistan, wo Kollegen verfolgt würden, wenn sie über Kinderarbeit in der Baumwolle geredet haben oder darüber, dass in den Gefangenenlagern die Leute zu Tode gekocht wurden, ja, tatsächlich passiert, die wurden dafür bestraft. Oder ich war dann Augenzeuge mit anderen Journalisten, Kollegen eines Massakers, das sind also Menschen in 2005 in einer kleinen usbekischen Provinzstadt gegen eine staatliche Prozesswillkür aufgestanden. Und dann hat der usbekische Staat Panzerwagen geschickt und einfach hineingeschossen. Und danach war natürlich klar, jeder, der das gesehen hat, der wurde von dem usbekischen Staat als Zeuge verfolgt. Und unter diesen Bedingungen, wenn man dort arbeitet, sind die Kollegen, ja, also ich als deutscher Journalist kann mich ja immer ins Flugzeug setzen und fliehen oder werde von der von der deutschen Botschaft gerettet, aber diese Menschen, die lokal in diesen Staaten arbeiten, die sind der Macht dann hilflos ausgeliefert und viele meiner Kollegen sind im Gefängnis gelandet und einige sind auch erschossen worden.
Wow, sprachlos, ehrlich, dass es solche Umstände gibt. Aber dein Leben war bestimmt auch das einige Mal in Gefahr. Und da frage ich mich einfach, wie du das abwiegst mit deinem Menschenleben. Weil ist dir die Pressefreiheit so wichtig, dass du dein Leben dafür opfern würdest? Oder machst du das immer in der Absicht, dass du weißt, alles jetzt ist im Rahmen und mir kann schon nichts passieren, weil die deutsche Botschaft hinter mir ist? Oder wie gehst du da an?
Also die deutsche Botschaft, das habe ich jetzt eben gesagt, also die sind immer sehr weit weg, aber das ist letztendlich, wenn einem was passieren sollte, man würde ins Gefängnis gesetzt werden, müssten die im Grunde genommen aktiv werden. Und diese Hilfe ist bei einem deutschen Staatsbürger größer als bei einem Usbeken, der dann im Gefängnis ist und dann lange dort auch bleiben kann. Natürlich ist Journalismus immer mit Risiko verbunden, gerade wenn man in einer Krisensituation ist und man geht natürlich davon aus, dass einem nichts passiert, aber das kann eben auch schief gehen. Also ich selber bin mal überfallen worden und bewusstlos bei minus 30 Grad für mehrere Stunden in Schnee gelegt worden. Da weiß man auch nicht, war das jetzt wegen meiner journalistischen Tätigkeit oder hatte ich einfach Pech gehabt. Nur zu der damaligen Zeit hatte ich eben auch über dieses usbekische Massaker berichtet und da wurde mir ganz klar auch von usbekischen Behörden gesagt, so auf dich gucken wir und auf dich haben wir ein Auge. Aber wie gesagt, das ist immer eine Risikoabwägung, die man machen muss. Aber ich kann mich auch entsinnen an einem sehr guten Kollegen. Es war ein junger Journalist in Osch, der eben in dieser Situation neben Usbekistan immer recherchiert hat, die ganzen Missstände aufgedeckt hat. Und ich habe abends mit ihm wie hier geskypt und morgens kam die Nachricht von seinen Eltern, dass er erschossen wurde. Ja, das heißt, du hast im Grunde genommen mit einem gesprochen, noch Informationen ausgetauscht, vielleicht noch gesagt, sei vorsichtig. Und am nächsten Tag war der tot. Und dann bin ich dann zu der Beerdigung eines 25-jährigen Mannes gefahren, der gerade eine kleine Tochter hatte. Also diese Präsenz, was eben der Preis für den Einsatz für die Pressefreiheit ist, den habe ich dann da schon gelernt. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine Verpflichtung für uns. Also der Tag der Pressefreiheit ist nicht einfach, ach, wir sind mal für Pressefreiheit, sondern das heißt, da müssen wir uns als Journalisten und auch als Bürger einsetzen, dass auch diese Menschen, die in den Despotien den Mut haben, gegen die despotischen Kräfte aufzustehen und dagegen zu recherchieren, dass wir denen natürlich auch helfen.
Okay, kurz nochmal zurück zu den Situationen in Zentralasien. Was denn dort eigentlich konkret passiert? Du meinst ja eben Kinderarbeit, aber gab es da auch andere Fälle?
Also es gibt in diesen Staaten, wo unkontrollierte Macht an der Regierung ist, gibt es die Korruption. Ja, dass also der Staat sozusagen als ein Geldbeutel begriffen wird. Und da sitzt dann eine Familie mit dem Präsidenten und da wird von jedem Geschäftstätigkeit wird der Rahmen abgeschöpft. Und jeder, der dagegen ist, der wird dann als Terrorist gelabelt, wird verfolgt, kommt ins Gefängnis. Es kommen auch Kleinigkeiten, also Business. Einer ist erfolgreicher Geschäftsmann. Dann kommt dann der Offizier des Geheimdienstes hin und sagt, du machst gutes Geschäft, gib mir mal 50% ab. Und sagt er, nee, wieso, ist mein Geschäft. Sagt er, ja, okay, nächsten Tag komme ich wieder, dann bist du ein islamischer Terrorist, wirst du ins Gefängnis gebracht, dort gefoltert und vielleicht auch umgebracht. Und insofern wird ein ganzer Staat, ein ganzer Gesellschaftsbereich zur Beute gemacht. Das ist staatlicher Racket, das ist Folter, das ist vor allen Dingen Korruption, also möglichst viele Gelder herauszuziehen. Ja, dass zum Beispiel die Tochter des usbekischen Präsidenten auf einmal eine 600 Millionen Franken auf einem Konto in der Schweiz hatte, was sie sich eben über Bestechung mit einer schwedischen Telekom-Organisation bezahlen hat lassen. Ja? Und dieses Geld fehlt natürlich bei den Schulen, beim Straßenbau und bei der Entwicklung. Das heißt, du hast eine Raubfamilie an der Spitze, die versucht, die Wahrheit zu unterdrücken und die Bevölkerung unter Angst zu jagen, unter Angst zu setzen. Und jegliche Berichterstattung dagegen wird natürlich von denen verfolgt. Und um die Berichterstattung von ausländischen Journalisten zu verhindern, ist das ja ganz einfach, indem man die nicht akkreditiert und nicht ins Land lässt. Und dann arbeitet man mit lokalen Journalisten zusammen, die trotz der Verfolgung Informationen sammeln und aus dem Land schicken. Und die das machen, stehen unter täglicher Gefahr, dass sie eben verhaftet und teilweise auch getötet werden.
Kann man als Einzelperson zum Beispiel hier in Deutschland oder jeder Person in Deutschland oder auch vor allem die Jugendlichen, die wir mit unserem Channel hier ansprechen, können wir etwas dazu beitragen, um dies zu bewahren, die Pressefreiheit zu bewahren oder den Journalisten irgendwie in Gehör zu schicken?
Ja, also es gibt ja Organisationen, Gott sei Dank, also es gibt Reporter ohne Grenzen, es gibt verschiedene Amnesty International, ne, und es gibt auch zum Beispiel eine Organisation, das ist die Hamburger Stiftung für politische Verfolgte, die diesen Menschen, die in Not waren, die Möglichkeit geben, hier in Deutschland für eine Zeit auszuruhen oder eben auch Asyl zu suchen und ihnen bei diesem Prozess zu helfen. Und solche Organisationen sollte man unterstützen. Also ich glaube, es ist, man sagt ja immer, darf man als Journalist Aktivist sein, ja? Sollte man nicht, aber es gibt eine Ausnahme, das ist für die Pressefreiheit einzutreten und den Menschen und den Kollegen und Kolleginnen, die unter der despotischen Regime leiden, denen sozusagen eine Stimme Gehör zu verschaffen und diese zu unterstützen. Also die Pressefreiheit ist für den Journalisten wie der Schutzhelm auf für den Bauarbeiter, dass eben ihm nichts passiert. Ich kann nur arbeiten in einem Land, wo der Journalist nicht mit Leib und Seelen bedroht ist. Und das sage ich auch immer. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Kriegsreportagen mache oder in Kriegssituationen war, ich kann als Journalist arbeiten, wenn ich sozusagen einer zufälligen Bedrohung ausgesetzt bin, also eine Kugel, die eben verirrt ist, das kann man noch einschätzen. Aber sobald eine Kriegspartei den Journalisten als Gegner ansieht, und das gab es also sowohl in Syrien als auch in Tschetschenien, wo die eine Kriegspartei ganz bewusst Jagd auf Journalisten gemacht hat, dann ist auch die Berichterstattung zu Ende. Und dann erfährt man nichts mehr über diesen Konflikt. Und dann erfährt die Welt auch nicht mehr über den Machtmissbrauch und die unerträglichen Ungerechtigkeiten, die dort passieren. Also der Einsatz für Pressefreiheit kann man hier auch machen, indem man natürlich die Organisation, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, und da gibt es einige, unterstützt. Und das Thema sich auch immer wieder bewusst macht. Demokratie ist ein großer, großer Wert. Und dazu gehört Pressefreiheit. Und das muss ich jeden Tag, muss ich mir das bewusst machen, dass das ein Wert ist, für den ich einstehen muss und den ich auch in meinem kleinen Umfeld immer wieder vertreten sollte.
Mhm. Und dann durch diese ganzen Organisationen etc. Hast du im Laufe der Zeit vielleicht auch schon eine Veränderung ins Positive gesehen oder auch ins Negative? Oder wie nimmst du den Wandel der Zeit jetzt wahr eigentlich?
Ja, also ich meine, was wir momentan sehen, dass wir auf einmal so einen Konflikt hatten. Lange Zeit gab es sozusagen die Medien in Europa waren so die strahlenden Vorbilder und alle wollten so werden wie in Europa. Und das hat sich geändert. Also die Demokratien in Europa, in den USA haben man könnte sagen, ihr Sexappeal verloren, ja, weil durch die Falschmeldung, die Auseinandersetzung, die Überzeugungskraft sagt, wieso, ihr macht doch auch Kriege im Irak, ihr seid doch nicht besser, ja. Und die andere Seite versucht immer wieder zu argumentieren, also in Putin, ja, wieso, ihr seid doch genauso schlimm wie wir. Es wird nicht mehr sozusagen ein besseres Ziel gewählt zum Vergleich, sondern man versucht sozusagen die andere Seite ebenfalls in den Dreck zu ziehen, in dem man sich befindet. Aber finde ich nicht schlimm. Also man soll sich nie auf Lorbeeren ausruhen. Also man muss immer wieder das Faszinosum der Freiheit muss man immer wieder verteidigen und immer dafür wieder Argumente finden. Und ich glaube gar nicht, dass es darum geht, irgendwann eine ideale Gesellschaft zu schaffen. Die gibt's eh nicht. Der Mensch ist so, wie er ist. Ja, er ist voller Fehler, er ist voller wunderbarer Fähigkeiten. Und eine gute Gesellschaft funktioniert, wenn man die Fehlbarkeit des Menschen einkalkuliert. Ja, wenn man nicht den neuen Menschen schaffen will, sondern den Menschen, wie er ist, hinnimmt und mit ihm arbeitet und versucht, Teil einer lebenswerten Gesellschaft zu werden.
Und wenn man nochmal zurückkommt auf die ganzen Recherchen, die du in deiner Laufbahn gemacht hast, was ist denn eigentlich deine Lieblingsrecherche? Vielleicht selber, vielleicht auch von anderen Leuten? Hast du da irgendwie einen Favoriten oder vielleicht auch mehrere? Würde ich mich tierisch darüber interessieren.
Also es gibt immer Geschichten, indem man im Moment dran ist, denkt man, das ist die beste Geschichte, die gerade ist, braucht man auch um diese Energie. Aber es gibt natürlich schöne Geschichten, die man gemacht hat. Also in Zentralasien, dass man also irgendwo reingekommen ist, wo andere nicht reingekommen sind. Das war der Irakkrieg 2003. Da stand ich an der türkisch-irakischen Grenze und die Grenze war zu. Und da war eben Kurdistan, das war eben eigenständig und von dort wurde eben dann auch Krieg gegen Saddam Hussein geführt. Und das war die einzige Landpassage, meinte man, um von der Türkei als Journalist dorthin zu kommen, um über diesen Konflikt beschreiben zu können. Aber die Grenze war halt dicht, die Türken haben keinen reingelassen nach Kurdistan. Und dann eben Wege zu finden, da trotzdem reinzukommen. Ja, ich habe dann den Weg über den Iran, über Transit gewählt und dann in Teheran dieses Transitvisum umgedreht, um dann letztendlich nach Erbil und Sulaymaniyah in Nordirak zu kommen. Das war zum Beispiel eine schöne oder eine interessante Arbeitsweise, das zu tun. Nicht? Oder in Zentralasien nach Badaschan zu kommen. Das war eine Bergprovinz, die vom Bürgerkrieg umzingelt war. Man kam dort kaum hin. Und dass man dort eben Wege fand, dort hineinzukommen. Das sind einfach dann Geschichten, an die man sich dann auch gerne erinnert. Aber hier auch jetzt die Reportage zur MH17 zum Abschuss des malaiischen Flugzeugs, wo man sich eben aufgemacht hat in die Ostukraine, um die Spuren, die es von diesem Abschuss oder gab, nachzuverfolgen und dann sich sozusagen von Haustür zu Haustür zu recherchieren. Ich bin großer Freund, mit Menschen zu reden, ja, also hinzugehen, die Leute zu überzeugen, neue Informationen zu finden. Und da ist im Grunde genommen fast, oder viele der Geschichten hat seine eigenen Reiz. Ob man nun in Tadschikistan oder in Kabul oder mit dem Pferd, weil es keine LKW gab, musste ich, als ich meinen Afghanistan in Ishkashim einen Fluss überquert habe, gab es auf einmal keine Autos mehr. Da musste ich mir ein Pferd leihen und bin dann mit dem Pferd 2 Tage bis nach Faisalabad geritten. Das sind immer wieder neue Aufgaben, die man lösen muss. Und jede Geschichte hatte im Grunde genommen seinen Reiz gehabt. Und das ist schön am Journalismus.
Ja, also ich glaube, auch diese Geschichten kann man auch als Person, wenn man die selbst erlebt hat und selbst dazu beigetragen hat, irgendwelche Skandale aufzulösen, selber stolz sein. Und wenn man dann zum Beispiel in der Bar sitzt mit den Kollegen, dann erinnert man sich auch gerne bestimmt an solche Ereignisse zurück. Als Journalist und auch als Mensch, der sich global über Skandale oder Geschehnisse unterhält. Und
ja, darum geht es ja eigentlich. Es geht ja immer um.
Dass ich auch darüber bin, an einem Punkt auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss. Ja, man muss in Kommunikation treten und. Ja.
Also, ich meine, das ist ja. Journalismus ist ja die Idee, über etwas zu berichten, was andere halt nur vom Hören sagen oder noch nicht gesehen, was verdeckt ist. Das ist eben auch die investigative Recherche. Da muss man halt nicht mit dem Pferd über einen Berg reiten, um zu wissen, was hinter dem Berg passiert, sondern man versucht in den Akten oder geheime Geschäftsvorgänge herauszufinden. Ja, aber man versucht, Licht in etwas Dunkel hineinzubringen. Und gerade dieses Licht ins Dunkel, das ist im Grunde genommen die zentrale Aufgabe und das Faszinosum des Journalismus. Und daraus wird eben diese Transparenz erzeugt und dann ist es halt letztendlich egal, ob das nun in Afghanistan oder in Bottrop passiert. Ja, aber dieses Licht in Dunkel hineinsetzen, also das ist sozusagen der innere Antrieb auch für den Journalisten, warum er das gerne macht. Nur er weiß, in gewissen Staaten gibt es eben Leute, die das verhindern wollen. Und da gehört eben eine berufliche Solidarität, aber auch vielleicht die Solidarität aller Demokraten und Demokratinnen, die Freiheit der Menschen zu verteidigen, die eben versuchen, das Licht in das Dunkel zu bringen.
Verständlich. Die Frage, auf die ich hinaus wollte, war eigentlich diese, dass wenn man mit anderen Journalisten in anderen Ländern zusammenarbeitet, wie man da auch vielleicht den Kontakt aufbaut. Ich glaube, alleine kann man irgendwelche geheimen Grenzübergänge etc. nicht überwinden. Wie man da in Kontakt tritt und wie man auch vertrauen kann oder erkennen kann, ob man dieser Person vertrauen kann oder nicht. Weil es kann ja auch unter Umständen sein, dass er vielleicht eine Falle ist von der Regierung dort.
Ja, das ist Menschenkenntnis. Also manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Also man muss halt sehr, sehr viel Zeit lassen. Das ist ganz wichtig. Man muss vor allen Dingen auf Augenhöhe mit den Menschen arbeiten, sie als Kollegen wertschätzen. Und ich habe immer mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Region gearbeitet. Und ich habe immer versucht, ich hoffe, es ist mir auch gelungen, dass wir sozusagen an einem Strang ziehen, dass man nicht das Gefühl hat, aha, der kommt jetzt Dingens und der weiß irgendwas besser. Ganz im Gegenteil, die Leute, die vor Ort arbeiten, die kennen die Region eben intensiver und auf deren Wissen will ich und kann ich mich ja dann auch verlassen. Aber die Tatsache, auch hin und wieder mal auf den falschen gehört zu haben, das gehört eben zur menschlichen Erfahrung.
Ne, ist das auch schon passiert?
Ja, natürlich. Also klar. Ja, also ja. Aber darüber lernt man ja auch, dass man wieder was besser zu machen oder warum. Ich meine, man hat manchmal auf die Falschen gehört, das passiert, ja. Das ist aber, das hat ja. Man ja nicht nur in Zentralasien, sondern auch in
Privat. Nein, ja, ich glaube, überall hat man sowas auch. Auch nicht nur als Journalist, ne? Aber ja. Wenn sie, ich glaube, dadurch, dass sie auch viele Menschen mitbekommen haben und auch durch viel Kommunikation und auch ja durch ihre Erfahrung eben, haben sie schon mal so, würden sie selber sagen, dass sie gute Menschenkenntnisse aufgebaut haben?
Ja, also was heißt, man muss im Grunde genommen mit den Menschen arbeiten, man muss mit ihnen reden und das ist wie immer, wenn man das oft macht, schafft man auch sozusagen, schult man seinen Blick dafür, aber eine menschliche Beziehung ist immer wieder neu. Ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ich weiß jetzt, wie ich mit einem Menschen reden kann, den stecke ich jetzt in die Schublade, weil ich das immer mache. Also jedes Gespräch, auch jedes Interview, ja, ist immer wieder eine neue Erfahrung, immer wieder eine neue Herausforderung. Aber was man gelernt hat als Journalist, ist, glaube ich, viel, dass man eine Geduld aufbringt. Ja, dass man nicht so viel hektisch ist, wenn mal auch was nicht funktioniert, dass man eine gewisse Gelassenheit auch an den Tag legt, auch mal eine Durststrecke zu überschreiten können. Ich glaube, das ist das, was man über die Zeit, über die Jahre, die ich als Journalist tätig war, dann gelernt habe.
Da auch jetzt für die Jugendliche Zugang, da wir auch eine Jugendredaktion sind, würden Sie etwas anders machen, wenn Sie zum Beispiel mit dem Wissen, was Sie jetzt haben und den Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, noch mal 20 Jahre in die Zeit zurückreisen könnten? Würden Sie was anders machen oder?
Alles haben? Also, das ist immer so eine schöne Frage, aber man weiß ja nicht. Also, aber ich würde es anders sagen, bereut man das, was man getan hat? Ja. Also auch wenn man die Niederlagen und auch die Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, mal in die Reihe stellt. Und das würde ich sagen, nein. Also bisher fand ich es eigentlich bisher ganz gut. Ja. Und ob man es wiedergehen wird, ich glaube, das ist eine Frage, die man sich nicht stellen kann. Ob es anderen raten soll, es zu tun, das muss jeder auch selber wissen. Also es hat sich natürlich auch viel verändert. Also ich angefangen habe, als Journalist zu arbeiten, da musste man auch gewisse Texte noch mit 5 Fax verschicken, ja. Und jetzt hat jeder sozusagen ein Smartphone und kann die Fotos direkt versenden, ja. Also, als ich das Massaker von Andijan, da gab es eben noch Filme, die musste man noch rausbringen, ja, aus dem Ereignis. Da hat sich viel verändert. Es ist eben auch anders zu arbeiten. Man ist schneller präsent, aber durch die schnelle Präsenz ist natürlich auch der Reiz vielleicht des Verreisen auch verloren gegangen. Man weiß es nicht so genau. Aber ich habe es gerne gemacht. Und diese 20 Jahre in Zentralasien habe ich auch, es gibt ja auch viele, die sagen, auch als Freier ist das immer so schwierig, man muss immer um die Aufträge kämpfen. Und da sage ich ja als freier Journalist, es gibt ein Recht, freier Journalist zu sein, es gibt aber nicht das Recht, als freier Journalist auch erfolgreich zu sein. Das muss man sich halt erarbeiten.
Ja, zusammenfassend würden Sie vielleicht auch jetzt einen Tipp oder wenn Sie eine Message haben an die Jugend, an alle Leute, die gerade zuhören, bezogen auf die Pressefreiheit, was wir jetzt tun können, um diese zu bewahren, beziehungsweise um denen auch ein bisschen zu ehren oder generell einfach eine Message.
Also ich finde die Maßstäbe, ich meine, jetzt hat man ja so die Diskussion hier, der eine macht ein Interview, dann wird er dafür kritisiert und sagt, ach, hier darf man ja in Deutschland gar nichts mehr sagen, die Pressefreiheit ist in Gefahr. Das ist halt nicht so. Also man müsste die Maßstäbe bewahren. Schaut in die anderen Länder, schaut dort hinein, wo wirklich die Menschen für ihren Einsatz für die Pressefreiheit, das ist einfach ein Publizist, auch einer, der ein Facebook-Blogger ist, der muss ja nicht Journalist sein, der aber über eine Ungerechtigkeit wie hier in aus China oder aus Hongkong, die dann einfach darüber berichtet hatten, die dann oder verfolgt wurden, ja, dass man das sich immer im Bewusstsein setzt, dass man nicht einfach alles mit dem Bade ausschüttet und sagt, ja, hier ist man ja auch bedroht. Nein, ist man nicht. Ja? Und es gibt natürlich Situationen, und da muss man natürlich sehr klar sein, wenn zum Beispiel auf Demonstrationen Journalisten attackiert werden. Das darf halt nicht passieren. Da hoffen muss im Grunde genommen, das muss man auch kritisieren, das ist auch gut so. Nur wir leben noch in einem sehr, sehr freien Land und darüber müssen wir eigentlich täglich nachdenken, dass das so ist und das auch schützen und gleichzeitig aber auch Solidarität für die Kollegen und Kolleginnen aufbringen, die halt tatsächlich in schlimmen Diktaturen ihre Arbeit verrichten müssen.
Ich glaube persönlich auch, es ist auch einfach das Bewusstsein, was auch geweckt werden muss bei den Jugendlichen oder bei den Leuten, denen das nicht bewusst ist, wie es abläuft und was wir alles für eine gescheite Demokratie tun müssen. Und die Pressefreiheit ist und bleibt wesentlicher Punkt davon. Zusammenfassend und das waren wirklich schöne Abschlussworte hier. Wenn du, Markus, du jetzt noch was ergänzen möchtest, würde ich mich beim Interview bedanken. Und es war ein schönes Gespräch, hat mich gefreut. Ich hoffe, dir ging es auch so. Ich glaube, die Jugendlichen und generell alle Zuhörer können viel von dir mitnehmen und auch viel von unserem Gespräch. Ich muss sagen, persönlich mag ich deine Lebensgeschichte, habe mich auch informiert dementsprechend. Finde ich wirklich sehr lobenswert, was du machst. Mach weiter so. Und ja.
Und arbeitet auch. Ihr macht gute Sachen. Also,
Dankeschön. Lass
den Salon 5 blühen. Bis dann. Ja?
Bis dann.
Ja, tschüss.
Ciao, ciao.